HR Info. Politik.
Große Koalition. Nur echt mit schwarzer Null. So könnte ein Werbeslogan der Bundesregierung lauten. Die Große Koalition schmückt sich mit diesem Label. Schwarze Null, ein ausgeglichener Haushalt, keine neuen Schulden. Klar, das klingt gut, aber die schwarze Null wackelt gewaltig. Immer mehr sagen, diese Politik schadet der Wirtschaft. Deutschland muss mehr investieren, fordern Ökonomen. Zeit, mal richtig Geld in die Hand zu nehmen. Schließlich droht da am Horizont eine unliebsame Phase, die Rezession. Investieren oder sparen? Der Streit um die schwarze Null, das ist jetzt das Thema in HR Info Politik. Ich bin Sebastian Schreiber. Die schwarze Null ist irgendwie so etwas wie der heilige Gral der Bundesregierung. Ein Zeichen für wirtschaftliche Stabilität seit 2014 schon, als der damalige Finanzminister Wolfgang Schäuble einen ausgeglichenen Haushalt präsentierte, den ersten seit 1969.
Wir halten Wort, denn wir schaffen zum ersten Mal wieder einen Haushalt für den Bund ohne neue Schulden.
Es ging wirtschaftlich bergauf in der Bundesrepublik jahrelang. Das ermöglichte die schwarze Null überhaupt erst. Unternehmen haben satte Gewinne eingefahren, der Leitindex DAX, der stieg auf Rekordhöhen und die Bundesrepublik nahm Steuern ein, dass es nur so krachte. Jetzt scheinen diese rosigen Zeiten vorbei zu sein, denn die deutsche Wirtschaft schrumpft. Im zweiten Quartal ging das Bruttoinlandsprodukt zurück, 0,1% nur. Klar, das ist nicht so viel, aber die Aussichten sind schlecht, denn die Weltkonjunktur stottert gewaltig. Deutsche Unternehmen exportieren deutlich weniger ins Ausland und viele fürchten deshalb auch langfristig den Abbau von Arbeitsplätzen. Die Welt hat ein Deutschlandproblem, sagt zum Beispiel der Kolumnist der New York Times, Paul Krugman. Er schreibt, die Weltwirtschaft leide unter dem extremen Sparzwang der deutschen Regierung. Und selbst das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft IW findet, Deutschland muss endlich ran an die Staatskasse. Gerade weil die Zinsen momentan so niedrig sind, teilweise sogar negativ sind. Hier der IW-Chef Michael Hüter, der sich an Finanzminister Scholz richtet.
Ökonomisch ist das unklug, was der Bundesfinanzminister macht. Die Chancen, die der Kapitalmarkt gibt, nicht zu nutzen und damit zu wenig zu investieren. Wir lassen Geld auf dem Bürgersteig, auf der Straße schlicht liegen.
Dennoch, die Bundesregierung bleibt erstmal bei ihrem Kurs, keine neuen Schulden aufzunehmen. Darüber habe ich mit Professor Marcel Fratscher gesprochen. Er leitet das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, in Berlin. Von ihm wollte ich wissen, ist die Politik der schwarzen Null noch die richtige?
Ja, wir haben eine Obsession mit der schwarzen Null, aber die schwarze Null ist ja kein Selbstzweck. Es ist richtig, dass der Staat, die Bundesregierung, aber auch die Länder in guten Zeiten, wirtschaftlich guten Zeiten, Geld auf die Seite legen, also Überschüsse machen, also eine schwarze Null haben. Das Ziel ist aber, damit man dann auch in schwierigen Zeiten die Möglichkeit hat, Geld auszugeben, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Und wir sind jetzt in diesen schwierigen Zeiten. Sie haben es angesprochen, die Wirtschaft schrumpft im zweiten Quartal. Unsere Prognosen sagen, auch jetzt im dritten Quartal wird die Wirtschaft wahrscheinlich schrumpfen. Wir sind also wahrscheinlich schon jetzt in einer technischen Rezession. Und da ist die Politik gefragt, zu stabilisieren, zu sagen, so, jetzt geben wir Geld aus, damit die Wirtschaft stabilisiert wird, damit Arbeitsplätze erhalten werden können, damit die Risiken, die aus der Weltwirtschaft kommen, zumindest zum Teil kompensiert werden können.
Technische Rezession, was bedeutet das jetzt genau?
Technische Rezession heißt zwei Quartale, hintereinander liegende Quartale mit negativem Wachstum in Deutschland. Das haben wir im dritten Quartal haben wir minus 0,1% gehabt. Im dritten Quartal wird die deutsche Wirtschaft wahrscheinlich nochmal schrumpfen. Sie haben es eben angesprochen, das ist nicht viel. Es ist auch kein Grund zur Panik. Wir haben nach wie vor eine sehr solide deutsche Wirtschaft mit drei großen Erfolgsgeschichten. Einmal hoher Wettbewerbsfähigkeit unter unsere Unternehmen, die auf den Weltmärkten nach wie vor wettbewerbsfähig sind. Die Wachstumsschwäche, die wir bei den Exporten sehen, hat nichts damit zu tun, dass die deutschen Unternehmen die falschen Produkte produzieren oder zu teuer verkaufen, sondern das hat was mit den Handelskriegen zu tun. Das Zweite ist, wir haben einen sehr starken Arbeitsmarkt. Wir haben über 45 Millionen Beschäftigte. Es gab noch nie mehr Beschäftigte in Deutschland als heute. Auch die Löhne sind in den letzten Jahren ganz ordentlich gestiegen, für viele, auch für Menschen mit geringeren Einkommen. Und wir haben noch viel Potenzial. Also auch hier erwarten wir einen weiteren Anstieg der Beschäftigung, auch wenn die Arbeitslosigkeit gleichzeitig auch steigt. Aber wir haben nach wie vor Zuwanderung, wir haben nach wie vor viele ältere Menschen und Frauen, die in den Arbeitsmarkt kommen. Also eine große Stärke im Arbeitsmarkt. Und der Staat hat die schwarze Null oder hat die Überschüsse, hat also eigentlich eine ganze Menge Geld, um jetzt etwas zu tun, was sinnvoll ist, um der deutschen Wirtschaft zu helfen. Also das sind für mich die Gründe, die mich eigentlich optimistisch machen, zu sagen, ja, wir haben diese technische Rezession von 2 Quartalen mit negativem Wachstum, aber das muss nicht so sein. Die deutsche Wirtschaft ist eigentlich solide und hat das Potenzial, sich auch da schnell wieder zu erholen.
Lassen Sie uns da noch mal ein bisschen genauer drauf gucken. Sie sagen, der deutsche Staat muss jetzt Geld in die Hand nehmen, muss investieren. In welche Felder soll er denn investieren?
Wir haben in Deutschland ein riesiges Investitionsproblem. Beim Staat, aber auch bei den privaten Unternehmen. Wir wissen, dass der deutsche Staat viel zu wenig in Infrastruktur investiert. Alleine bei der Verkehrsinfrastruktur, also Schiene, Straße, Wasserwege, fehlen knapp 10 Milliarden Euro pro Jahr. Wir wissen, dass Deutschland eine der schlechtesten digitalen Infrastrukturen, gerade was Glasfaser betrifft, in ganz Europa und auch in der westlichen Welt hat. Das ist ziemlich katastrophal, aber wichtig für die Unternehmen, die hier gehandicapt sind durch diese schlechte digitale Infrastruktur. Das kostet knapp 60 bis 100 Milliarden Euro, nicht pro Jahr, aber als Gesamtes, um wirklich einen flächendeckenden Breitbandausbau im Glasfaser zu ermöglichen. Nicht alles öffentlich, aber ein Teil davon wird wohl auch öffentlich sein müssen. Wir wissen, dass uns viel Geld in der Bildung fehlt. Deutschland gibt knapp 1% seiner Wirtschaftsleistung weniger für Bildung aus als vergleichbare Länder. Das ist ein riesiger Batzen, angefangen von Kita-Plätzen, wo die immer noch fehlen und die Qualität nicht passt. Hin zu Ganztagsschulen, mehr Investitionen, mehr Lehrerinnen und Lehrer. Da fehlt Geld. Wir wissen auch, dass wir in Deutschland deutlich mehr Investitionen in Forschung und Entwicklung benötigen. Also Dinge, die Innovationen schaffen. Wir sehen es in ganz vielen verschiedenen Bereichen, dass hier Investitionen im öffentlichen Bereich fehlen. Wir können es ziemlich genau quantifizieren. Das Problem ist, dass die Politik andere Prioritäten gesetzt hat. Gesagt hat, wir gönnen uns jetzt mal was. Wir fahren die Sozialausgaben hoch. Bei allem Verständnis, das verstehe ich ja, aber meiner Ansicht nach wurden und werden die falschen Prioritäten gesetzt. Wir müssen die Investitionen in Deutschland stärken, wenn wir diesen wirtschaftlichen Wohlstand, den wir uns in Deutschland durchaus erarbeitet haben in den letzten Jahrzehnten, auch in 10 und 20 Jahren haben wollen.
Also Investitionen dafür, dass der wirtschaftliche Wohlstand erhalten bleiben kann, das würde ja wahrscheinlich eher die Binnenkonjunktur stärken. Liegt das Problem nicht aber eher im Ausland? Sie haben die Handelskriege auch schon angesprochen. Es wird weniger ins Ausland exportiert. Lösen die Investitionen des Staates überhaupt das Grundproblem?
Sie haben recht. Das deutsche Wirtschaftsmodell ist eines, das sehr stark auf Exporte setzt. Fast die Hälfte unserer Wirtschaftsleistung sind Exporte. Das hat 2 Seiten der Medaille. Einmal eine sehr gute Seite. Deutschland hat von den Exporten sehr profitiert in den letzten 70 Jahren, auch in den letzten 10 Jahren. Deutschland ist vor allem durch die Exporte wieder aus der globalen Finanzkrise 2009, 2010 rausgekommen. Das ist jetzt aber die Schwäche, was Deutschland verletzlich macht. Denn die globalen Handelskonflikte bedeuten, dass der globale Handel um 8% geschrumpft ist über das letzte Jahr. Damit die deutschen Exporte auch einbrechen. Und ich befürchte, dass wir uns noch 1-2 Jahre auf diese schwere Weltwirtschaft werden einstellen müssen. Denn nun kommt Brexit wahrscheinlich. Wir sehen, dass die Exporte nach Großbritannien und Irland bereits jetzt deutlich eingebrochen sind aus Deutschland. Das weltwirtschaftliche Umfeld ist sehr schwierig, mit hohen Risiken behaftet. Also gerade die deutsche Volkswirtschaft zahlt dafür einen hohen Preis. Aber gerade wenn man ein solches Wirtschaftsmodell hat, dann müssen wir doch überlegen, was kann man in schwierigen Zeiten tun, um diese schwierige Weltwirtschaft zumindest einheimisch in Deutschland zu kompensieren. Es macht es also noch mal wichtiger, dass wir jetzt versuchen, in Deutschland einen Wachstumsimpuls zu setzen über höhere öffentliche, aber auch höhere private Investitionen. Und das sollte die Politik angehen, zu sagen, was müssen wir hier tun, was können wir hier in Deutschland tun, um zumindest teilweise diesen Einbruch der Exporte zu kompensieren durch höhere Binnenwirtschaft, also höhere Nachfrage in Deutschland.
Noch ist die Bundesregierung ja relativ hartnäckig, was das Thema neue Schulden angeht, hartnäckig diese schwarze Null überhaupt aufzugeben. Der Spiegel berichtet, im Falle einer Rezession, und wir haben ja schon über diese technische Rezession gesprochen, sei die Bundesregierung möglicherweise doch bereit, neue Schulden aufzunehmen. Ist es dann aus Ihrer Sicht vielleicht schon zu spät?
Ja, das ist das völlig falsche Denken. Wenn man in einer Rezession ist, dann weiß man, die Politik hat es eigentlich falsch gemacht. Sie hätte vorher reagieren müssen. Eine kluge Wirtschaftspolitik ist eine, die vorbeugend agiert. Die sagt, da kommt eine wirtschaftliche Abschwächung. Wir agieren jetzt, um diese wirtschaftliche Abschwächung so gering wie möglich zu halten und so kurz wie möglich zu halten. Und wenn eine Bundesregierung sagt, wir warten erst mal ab, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist und dann fischen wir es wieder raus, dann ist das natürlich das völlig falsche Handeln. Wir haben schon Anfang des Jahres gesehen, dass die Wirtschaft einbricht, dass wir eine starke Abschwächung haben durch die Exporte. Die Bundesregierung wusste das schon lange. Wir als Wirtschaftsforschungsinstitut mit allen anderen Wirtschaftsforschungsinstituten sagen bereits seit einem Dreivierteljahr, da kommt was auf uns zu. Wir werden eine starke Abschwächung der deutschen Wirtschaft sehen. Man hätte früher handeln können und müssen. Wenn die Politik es jetzt nicht verstanden hat, dass die Wirtschaft große Probleme hat und dass die Politik handeln muss, dann macht sie ihren Job nicht richtig. Jetzt ist wirklich der Zeitpunkt gekommen, um zu handeln. Denn auch wenn die Bundesregierung jetzt entscheidet, sagt, wir wollen jetzt mehr Milliarden für Brücken und für Straßen und für Schulen ausgeben, dann wirkt das ja nicht am nächsten Tag oder am nächsten Monat. Das braucht ja Zeit, bis es dann wirklich in der Wirtschaft angekommen ist. Deshalb der Appell, die Politik sollte sich sehr schnell überlegen, was ihr Plan ist, um dieser wirtschaftlichen Abschwächung sich entgegenzustemmen.
Haben Sie das Gefühl, dass Ihr Appell gehört wird?
Der Appell wird gehört. Die Politik weiß das. Alle Politiker sind sehr klug und wägen ab. Das Problem ist, dass wir in einem politischen Machtkampf um andere Dinge sind, gerade auch hier in Berlin. Wir sehen es um die Diskussion um den Soli. Hier wird Klientelpolitik gemacht. Jeder versucht für seine Wählergruppen das rauszuholen, was sie meinen, ihnen an der Wahlurne am besten hilft. Die Frage, was das Richtige fürs Land und für Deutschland ist, das steht leider hinten an. Also es wird gekämpft um Grundrente und Abschaffung des Solis auch für die oberen 10.000 oder die oberen 3,5%. Aber es geht viel zu wenig um die Frage, was ist denn eigentlich die richtige Wirtschaftspolitik, die dem gesamten Land hilft, die Wirtschaft stabilisiert, der Arbeitsplätze sichert, der den Wohlstand auch in 10 oder 20 Jahren garantiert.
Sie haben eben gesagt, die schwarze Null, da gibt es eine Obsession der Bundesregierung. Warum ist das so eine Monstranz, die so vorne weggetragen wird und wo man nicht so richtig ran will?
Da sind auch wir Bürgerinnen und Bürger dran schuld. Unsere Einstellung, sparen ist immer gut, Schulden ist immer etwas Schlechtes. Und davon müssen wir einfach mal wegkommen. Wir müssen verstehen, dass Sparen weder per se gut noch schlecht ist, dass Schulden per se weder gut noch schlecht ist. Die Frage ist immer, wofür geben Sie das Geld aus? Sparen können Sie nur, wenn jemand anders Schulden macht. Es gibt nicht so dieses Bild, alle sollten in der Welt so sein wie, ich will jetzt nicht die arme schwäbische Hausfrau wieder nutzen, aber nur dieses Bild, alle sollten ganz eng ihr Geld zusammenhalten, sollten immer mehr sparen und sparen, das ist ein logischer Denkfehler. Für jeden Euro, den Sie sparen, muss jemand anderes 1 Euro an Schulden aufnehmen. Anders geht es nicht. Und das sollte uns zeigen, wir müssen nicht überlegen, wie können wir möglichst viel sparen, sondern wir müssen überlegen, wofür können wir unser Geld am besten nutzen. Und häufig ist die Antwort, es nicht unter die Matratze oder aufs Bankkonto zu legen, sondern zu investieren. In die eigene Bildung, Qualifizierung, ein Eigenheim zu bauen, die sich leisten können. Das sind natürlich in Deutschland nicht viele. Aber das Geld klug zu nutzen, das Gleiche gilt für den Staat. Wenn Sie heute Geld in Bildung und gute Infrastruktur investieren, dann kommt das doppelt und dreifach in der Form höherer Steuereinnahmen in der Zukunft wieder zurück. Denn bessere Bildung, eine bessere Infrastruktur führt dazu, dass wir besser ausgebildete Menschen haben, dass wir produktivere Unternehmen haben, dass wir mehr Wachstum haben und damit auch mehr Steuereinnahmen. Und das Denken muss in den Mittelpunkt. Was braucht Deutschland heute, um den Wohlstand zu sichern, auch für die künftigen Generationen? Und da ist die Antwort ganz klar, die schwarze Null ist ein falscher Fetisch. Wir brauchen nicht Ersparnisse der Ersparnisse willen, sondern wir brauchen mehr öffentliche Investitionen, kluge Investitionen in die Zukunft.
Investitionen, um eine drohende Rezession aufzuhalten. Das scheint außer Frage, dass das irgendwie wünschenswert ist, das zu schaffen. Auf der anderen Seite, ist das nicht auch ganz normal für ein Wirtschaftssystem, dass es eben von Zeit zu Zeit auch mal einen Abschwung gibt?
Ja, es wird immer Konjunkturzyklen geben. Es wird immer einen Boom geben. Es wird auch immer Rezessionen geben. Aufgabe der Politik ist es, diese Amplituden, diese Schwankungen so gering wie möglich zu halten. Denn in einer Rezession werden viele Dinge zerstört, die sie nicht zurückholen können. Ganz konkret geht es hier um Menschen. Wenn ein Mensch arbeitslos wird und 1, 2, 3 Jahre arbeitslos wird, dann und dann wieder Arbeit findet, ist es nicht so, oh, die Person war 3 Jahre arbeitslos, jetzt kommt er wieder in Arbeit und arbeitet wie vorher, ist genauso produktiv. Das ist nicht nur menschlich für diese Person sehr, sehr schwierig, sondern er verliert auch an Produktivität, an Arbeitskraft, an Wissen. Häufig kommt das mit gesundheitlichen Problemen zusammen. Also hier geht es darum, dass die Politik die Aufgabe hat, in schwierigen Zeiten diesen Schaden, der nicht nur Unternehmen abstrakt entsteht, sondern ganz konkret einzelnen Menschen entsteht, so gering wie möglich zu halten. Weil das ist dann auch wieder eine wichtige Voraussetzung, damit ein Aufschwung gelingen kann, damit dann möglichst viele Menschen an diesem Aufschwung eine Teilhabe haben. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Politik, wir sagen kontrazyklisch, also in guten Zeiten ein bisschen bremst, sagt bitte mal jetzt nicht zu viel Euphorie, aber in schlechten Zeiten dann auch wirklich unterstützt.
Deutschland gilt als sehr sicherer Hafen für Geldanlagen. Wenn man eine deutsche Staatsanleihe erwirbt, dann muss man sogar noch Geld drauflegen, weil die Renditen negativ sind. Das hat auch mit der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank zu tun. Ihr Kollege Michael Hüter vom Institut der deutschen Wirtschaft sagt, das Geld liege für Deutschland praktisch auf der Straße. Stimmt das?
Ja, der deutsche Staat kann sich im Augenblick selbst für eine 30-jährige Anleihe zu negativen Zinsen refinanzieren. Heißt, er muss keine Zinsen drauf zahlen, bekommt noch ein bisschen was dafür. Ganz so einfach ist es nicht. Also das Geld ist verfügbar, aber man muss dann natürlich auch das Geld sinnvoll einsetzen. Denn das Geld muss ja zurückgezahlt werden. Es ist lediglich die Zinsen, die niedrig sind. Aber wie ich eben gesagt habe, es gibt mehr als genug wichtige, gute, sinnvolle, rentable Investitionsprojekte in Infrastruktur, in Bildung, in digitale Infrastruktur, in Innovation. Ob die Zinsen jetzt bei -0,4% liegen oder bei 1% liegen, eigentlich macht es wenig Unterschied. Selbst wenn die Zinsen in Deutschland bei 2% wären, müsste der Staat eigentlich Geld in die Hand nehmen, Schulden aufnehmen, um diese Investitionen zu tätigen. Ja, die niedrigen Zinsen machen es nochmal leichter für den Staat, aber ultimativ ändern sie nichts dran, dass der Staat in Deutschland dringend mehr Investitionen tätigen muss.
Professor Marcel Fratscher war das vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Sparen oder investieren? Der Streit um die schwarze Null. Das ist heute das Thema in HR Infopolitik. Wirtschaftsexperten auf der ganzen Welt sind sich weitestgehend einig. Deutschland muss mehr Geld in die Hand nehmen, neue Schulden aufnehmen. Doch ob die Bundesregierung das wirklich macht, das ist momentan noch unklar. In der CDU zeigt man sich erstmal wenig beeindruckt davon. Hören wir mal, was die Parteichefin dazu zu sagen hat. Annegret Kramp-Karrenbauer.
Ich hielte es für falsch, wenn wir jetzt sagen, wir legen das gesamte Prinzip der schwarzen Null einfach zur Seite.
Auch Finanzminister Olaf Scholz von der SPD will an der schwarzen Null erstmal festhalten. Er sagt, Deutschland könne seine Aufgaben auch ohne neue Schulden stemmen. Franka Welz ist Korrespondentin in unserem Hauptstadtstudio. Von ihr wollte ich wissen, wackelt die schwarze Null so langsam? Der Druck von außen wird ja immer größer, so scheint es mir zumindest.
Ja, aber bisher hält man relativ standhaft zu ihr. Zunächst natürlich mal Bundeskanzlerin Merkel, denn diese schwarze Null oder dieses Prinzip, keine neuen Schulden im Bundeshaushalt, war und ist eigentlich immer noch das Markenzeichen ihrer Regierung. Also daran hält sie fest und das hat sie jetzt auch schon zuletzt wieder signalisiert. Der Haushalt bleibt ausgeglichen. Ihr Vizekanzler und Finanzminister Scholz, hast ihn gerade schon erwähnt, der springt ihr diesbezüglich bei. Und beide glauben eben auch, dass diese Disziplin beim Haushalt irgendwie ihren Parteien letztlich dann bei den Wählern hilft. Also Scholz hält das zum einen in normalen Zeiten für so eine Art Absicherung gegen Steuersenkungen für Reiche, und für Angela Merkel ist dieses Prinzip sowas wie eine Vorkehrung gegen Geldverschwendung. Aber ja, der Druck wächst, denn die deutsche Wirtschaft ist zuletzt etwas geschrumpft. Und sollte sich diese Situation jetzt verschärfen, dann, so hört man, sind sie auch sowohl im Kanzleramt als auch im Finanzministerium durchaus bereit, dann bei einer möglichen Konjunkturkrise die nicht zusätzlich zu verschärfen, indem man krampfhaft am Dogma keine neuen Schulden festhält. Wenn also die Wirtschaft weiter schrumpft, die Steuereinnahmen zurückgehen, vielleicht auch höhere Sozialausgaben notwendig werden, weil Menschen zum Beispiel ihre Arbeit verlieren, dann dürfte die Bundesregierung das hinnehmen und Löcher, die im Bundeshaushalt entstehen, durch neue Schulden stopfen, würde ich jetzt mal prognostizieren.
Wir haben es vorhin auch schon von Marcel Fratscher gehört, vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Da geht es dann vor allen Dingen um Investitionen, zum Beispiel in Schulen, in Straßen, in Brücken, in die digitale Infrastruktur. Das ist ja alles nichts Neues. Also diese Forderungen gibt es ja schon länger. Warum ist die Bundesrepublik, warum ist die Bundesregierung da bislang noch nicht so richtig vorangekommen?
Also diese Misere hat zum einen tatsächlich viel mit dieser Sparpolitik zu tun. Es gab da auch mal eine Studie des IFO-Instituts, die haben zum Beispiel herausgearbeitet, dass die Bundesrepublik im Verhältnis zur eigenen Wirtschaftsleistung schon lange deutlich weniger investiert als andere Länder. Und um zum Beispiel den Durchschnitt der Industriestaaten zu erreichen, müsste der Staat seine Ausgaben um mindestens 40% erhöhen, sagt das IFO-Institut. Also das ist schon echt eine Hausnummer. Diese Sparpolitik, die ist schon ein Faktor, der damit reinspielt. Wir haben auch gesehen, dass seit der Wiedervereinigung, aber auch in einem anderen Bereich zum Beispiel, die staatlichen Investitionen massiv runtergegangen sind, nämlich im kommunalen Bereich. Also 16 Jahre in Folge sehen wir da mittlerweile negative Werte. Also was da investiert wird, deckt also nicht mal, was man sozusagen rechnerisch abschreiben muss. Das heißt, die deutschen Kommunen, die leben seit vielen, vielen Jahren buchstäblich von der Substanz. Und warum machen sie das? Weil sie sagen, wir müssen eigentlich teure Aufgaben übernehmen und Ausgaben leisten, haben aber zu wenig Einnahmen dafür. Die Landesregierungen, die dafür mitverantwortlich sind, sagen, ha, wir haben auch nicht wirklich das Geld, wir unterliegen eigenen Zwängen und haben dann eben auch sehr starke Einschränkungen, was die Möglichkeit angeht, neue Schulden zu machen. Und so hat man eigentlich diesen Ball. Wer muss jetzt eigentlich mal das Geld in die Hand nehmen, um die Investitionen zu treffen, die so dringend notwendig sind, seit vielen Jahren immer wieder von einem Punkt an den anderen geschoben?
Also diese Grundidee war ja eigentlich auch, dass man kommende Generationen nicht so sehr belasten möchte, eben mit den Schulden, die aufgenommen worden sind. Ist das auch ein Argument, was jetzt die Debatte da auch in der Bundesregierung noch dominiert?
Also das ist ein Argument, das man zum Beispiel auch sehr stark aus der Opposition beziehungsweise aus einer Oppositionspartei hört, der FDP. Da sagt zum Beispiel deren haushaltspolitischer Sprecher Otto Fricke, man kann jetzt eigentlich nicht Milliarden in Projekte pumpen, die zwar wichtig sind, aber ohne Rücksicht darauf zu nehmen, dass die Haushaltspolitik eben noch generationengerecht sein muss. In der Bundesregierung selbst, gerade bei den Finanzpolitikern und Haushaltspolitikern der Union, ist das auch schon ein gewisses Thema, weshalb dann auch immer ein bisschen angesichts der Rufe, die jetzt laut werden, angesichts der nachlassenden Wirtschaftsleistung, doch vielleicht auch mal mehr Schulden aufzunehmen, immer gewarnt, wir sollten uns vielleicht nicht von einer Konjunkturdelle gleich in die große Panik verleiten lassen und dann ganz viel Geld auf das Problem zu werfen, weil man eben auch das Problem hat, dass man langfristig ja auch Rechenschaft darüber ablegen muss, was man künftigen Generationen dazu mutet.
Jetzt mal angenommen, die Bundesregierung entschließt sich dazu, kräftig zu investieren, dieses Geld eben in die Hand zu nehmen. Da geht es ja wirklich auch um höhere Milliardenbeträge. Kann die Bundesregierung dieses Geld einfach so aufnehmen? Darf die das überhaupt?
Also ja, klar darf sie das. Also die Schuldenbremse, die ja auch im Grundgesetz steht, die erlaubt ganz klar Ausnahmen. Also zum Beispiel Naturkatastrophen oder auch Finanzkrisen, wie wir sie vor 10 Jahren hatten, wenn ein ausgeglichener Haushalt ohne neue Schulden ohnehin nicht zu halten wäre. Also sprich, wenn die Wirtschaft in eine Rezession fällt, dann sind durchaus mehr Schulden erlaubt. Und sie sind auch jetzt schon erlaubt, Inhalten im sehr eingeschränkten Maße. Also in normalen Wirtschaftslagen ist die Vorgabe, das heißt also, wenn die Wirtschaft wächst, dann kann der Bund immerhin Kredite in Höhe von so gut 0,3% des Bruttoinlandsprodukts, also der gesamten Wirtschaftsleistung des Landes aufnehmen. Momentan könnte Olaf Scholz also 12 Milliarden Euro extra aufnehmen. Und das ließe sich eigentlich schon gewinnbringend investieren.
Mhm. Olaf Scholz, du hast seinen Namen gerade genannt. Das ist der Bundesfinanzminister von der SPD. Er hat diese Idee der schwarzen Null so ein bisschen übernommen von einem CDU-Politiker, Wolfgang ja. Schäuble, der Vater der schwarzen Null, zumindest in den vergangenen Jahren, wenn man so will. Lass uns noch mal näher auf die Sozialdemokraten gucken. Die befinden sich ja irgendwie, ich sag mal, in einer Selbstfindungsphase, beziehungsweise versuchen sie erstmal eine neue Parteispitze zu finden. Olaf Scholz selbst bewirbt sich um diesen Posten unter vielen anderen Kandidaten. Wie stehen denn die Kandidaten momentan zu diesem Sparkurs und der Idee der schwarzen Null überhaupt?
Also da gibt es ganz unterschiedliche Auffassungen. Wir können ja mal vielleicht kurz bei Olaf Scholz bleiben, da er ja nun auch selbst einer derjenigen ist, die die SPD-Spitze übernehmen wollen. Der ist eigentlich Vertreter dieser Linie, die seit vielen Jahren mit dem gängigen Vorurteil aufräumen wollen, Sozialdemokraten können nicht mit Geld umgehen. Also für Scholz ist jeder Haushalt, den er verantwortet, so eine Art Nachweis. Seht mal, wir sind solide, das S in der SPD steht nicht für Schulden. Deshalb, denke ich, kann man davon auch ausgehen, dass er jetzt auch nicht mit großen Geschenken in seiner Kampagne um den Parteivorsitz um sich werfen wird. Denn dann würde er ja von der Figur abweichen, die er jetzt über Jahre ganz vorsichtig für die Öffentlichkeit konstruiert hat und wie er sich präsentiert. Also er positioniert sich ja als jemand, der Verantwortung übernimmt, zuverlässig ist und den Menschen Sicherheit gibt und dann eben soziale Gerechtigkeit mit fiskalischer Vernunft verbinden will. Das ist die eine Seite. Und der stimmen, denke ich, auch einige in diesem Bewerberfeld zu. Dann gibt es aber auch solche, wie zum Beispiel den Fraktionsvize im Deutschen Bundestag, Karl Lauterbach, der bewirbt sich ja gemeinsam mit Nina Scheer um den Parteivorsitz. Und der hat zum Beispiel schon gesagt, diese Schuldenbremse steht zwar im Grundgesetz, schreibt eben vor, dass Bund und Länder ihre Haushalte grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten ausgleichen müssen. Die könne man durchaus mal lockern, daran müsse man nicht sklavisch festhalten. Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth, noch ein Kandidat, tritt im Tandem mit Christina Kampmann an. Der denkt so ähnlich.
Wir haben einen riesigen Investitionsstau in Deutschland. Und wenn wir wirklich im Klimaschutz vorankommen wollen, wenn wir unsere Schulen sanieren wollen, wenn wir bezahlbares Wohnen ermöglichen wollen, dann brauchen wir mehr staatliche Investitionen.
Also da zeichnen sich wirklich zwei grundsätzlich unterschiedliche Linien ab, beide mit durchaus plausiblen Argumenten. Und es wird ganz interessant zu sein, wofür die SPD-Mitglieder sich dann mehrheitlich entscheiden.
Du hast eben einen kurzen O-Ton eingespielt von Michael Roth von der SPD. Da erwähnt er auch den Klimaschutz und bringt es damit in Zusammenhang, dass auch da es viel Geld kosten wird, neue Wege zu gehen. Das ist ja ein Thema, was viel diskutiert wird. Und es scheint relativ wahrscheinlich, dass das alles am Ende mehr Geld kosten könnte, als der Staat so einnimmt. Also dass man auch da vielleicht neue Schulden machen muss. Fällt die schwarze Null am Ende auch überlagert? Lagert durch dieses Thema Klimaschutz dann sowieso irgendwann?
Also es ist zumindest nicht auszuschließen, dass dieser Punkt Klimaschutz ein Faktor sein wird, wenn man sich tatsächlich dazu entschließt, neue Schulden aufzunehmen. Denn zum Beispiel auch im Bundesfinanzministerium, da gibt es schon jetzt eine Fraktion, die auch nicht ohne Einfluss ist, die im Grunde sagen, die Wünsche und Vorhaben, die die einzelnen Ministerien jetzt für den Klimaschutz angemeldet haben, was da alles passieren soll, das werden wir dann am 20. September, wenn dieses Klimakabinett, wie es hier immer so schön eingängig genannt wird, damit der Bürger auch versteht, dass die Politik handelt in einem wichtigen Bereich, wenn das zusammentritt, dann werden wir ja sehen, was da alles angegangen werden soll. Aber die Wünsche und Vorhaben, die die Ministerien jetzt schon angemeldet haben beim Finanzministerium, kommen bis 2023 auf 32 Milliarden Euro. Und diese Gruppe im Finanzministerium, die sagen, also ohne frische Kredite kann man das gar nicht finanzieren. Da ist dann die Frage, bleibt das sozusagen im Rahmen dessen, was man ohnehin, haben wir ja gerade gesehen, auch durchaus ohne gegen die Schuldenbremse zu verstoßen, aufnehmen kann? Oder ist dann tatsächlich sozusagen der Damm gebrochen und man sagt, gut, in diesem Fall sind wir flexibler und verabschieden uns erstmal für den Moment von dem ganz strikten Dogma schwarze Null, ausgeglichener Haushalt, egal was kommt.
Franka Welz war das, Korrespondentin in unserem Hauptstadtstudio. Vielen Dank. Jahrelang thronte sie satt und fett auf der Erfolgsliste der Bundesregierung, doch die schwarze Null ist längst keine unantastbare Monstranz mehr. Der finanzpolitische Kurs der Bundesregierung mag Geld sparen, aber das hat seinen Preis. Die schwarze Null kostet Deutschland entscheidende Investitionen in Infrastruktur und Bildung zum Beispiel. Und da kommt eine Herausforderung auf das Land zu, eine drohende Rezession. Auch die wird Geld kosten und die Experten sind sich einig, die schwarze Null könnte schon bald ein politisches Auslaufmodell sein. Das war HR Info Politik. Sie können diese Folge und auch andere Sendungen nochmal nachhören, jederzeit online verfügbar unter hrinforadio.de/podcast. Mein Name ist Sebastian Schreiber.